Ja, und jetzt kommen wir zu dem Thema Kämpfe um Wasser in Lateinamerika. Und dazu begrüße ich im Interview Christian Russo. Christian, du bist Autor und Aktivist in Berlin, genau. Grüß dich, guten Morgen. Schön, dass du mit uns jetzt hier das Interview machst.
Guten Morgen, ich freue mich auch sehr, hier sein zu dürfen.
Ja, fein. Also es geht ja darum, es gibt in Lateinamerika in den letzten Jahren eine massive Zunahme der Auseinandersetzung um Wasser. Die Anzahl der Kämpfe steigt und auch deren Intensität. Und in den meisten Fällen geht es aber gar nicht so sehr um Wasserknappheit, sondern eher um den ungleichen Zugang zu Wasserressourcen und um Wasserverunreinigungen. Du bist in dem Thema Experte, speziell Experte auch zu Wasserkraftwerken, gell? Kannst du das nochmal kurz umreißen, dass es das verdeutlicht?
Ja, also Wasserkraft ist aus unserer Perspektive in erster Linie natürlich erstmal ein Menschenrecht, ne? Weil Menschen brauchen Wasser zum Leben als Lebensmittel, Überlebensmittel. Und wir sehen halt in ganz Lateinamerika, aber auch weltweit Tendenzen, dass zunehmend zur Privatisierung von Wasser kommt. Es wird Wasserressourcen wie Flüsse werden benutzt für Wasserkraftwerke, was den lokalen Gemeinschaften vor Ort oftmals ihr Land wegnimmt und oder in den meisten Fällen beides die Biodiversität stört. Es gibt dagegen viele Bewegungen vor Ort, die sich dagegen zur Wehr setzen, um das Recht auf Wasser für alle durchzusetzen. Und das bedeutet eben nicht nur Trinkwasser, sondern bedeutet auch, weil Wasser beispielsweise in Amazonien ist Transportweg, ist Proteinlieferant Nummer eins, weil dort die Fische leben etc. Von den Fischen ernähren die Menschen sich. Und es geht um Wasserverschmutzung. Das sind natürlich in erster Linie Agrargifte und andere Chemikalien aus industriellen Prozessen. Es geht aber auch um illegalen Goldbergbau, der dann mit Quecksilber die Wasserträger verunreinigt. Das sammelt sich an in den Fischen, die wiederum von der lokalen Bevölkerung gegessen werden. Also die Probleme sind vielfältig vor Ort.
Also da gibt es auch eine hohe Sterblichkeitsrate wegen Wasserverunreinigung in gesamt Lateinamerika, oder?
Ja, also die besorgniserregendsten Daten haben wir letztens bekommen von den indigenen Gemeinschaften und Völkern in Amazonien, die vor allem von dem illegalen Goldbergbau betroffen sind. Das sind die Munduruku, die Yanomami. Und dort haben staatliche Untersuchungen ergeben, dass so ziemlich alle flussanwohnenden Indigenen, die eben sich überwiegend von Fischfang ernähren, halt erhöhte Werte von Quecksilber in ihren Haaren und im Blut haben. Und das ist natürlich eine Umweltkatastrophe auf Ansage.
Insofern... Ja, jetzt wollen wir ja auch sprechen über Widerstand oder Kämpfe um Wasser. Kannst du das an Beispielen konkretisieren?
Ja, also ich arbeite jetzt schwerpunktmäßig zu Wasserkraftwerken, Staudämmen, ne, die halt die ganze Palette von Umwelt- und sozialen Folgen haben. Menschen werden zwangsumgesiedelt, tropischer Regenwald in Amazonien wird geflutet. Es gibt neue Projekte für Wasserkraftwege, um noch mehr Soja und Mineralien transportieren zu können. Da sind dann wiederum Schleusen und Staudämme notwendig. Und dagegen hat sich vielfältiger Widerstand in ganz Lateinamerika gemacht. Belo Monte, der Staudamm in Amazonien am Xingu-Fluss, ist eines der Hauptbeispiele für ein gescheitertes Verständnis von Fortschritt und Entwicklung auf Kosten der lokalen Bevölkerung. Da werden Opfergebiete geschaffen, wo man sagt, naja, wir haben ja das nationale Interesse als etwas viel Größeres und die lokale Bevölkerung vor Ort hat dann nichts. Im schlimmsten Fall haben sie nicht mal im hinterher einen im Stromanschluss und leiden unter den Folgen. Ne? Also insofern die Spannbreite ist sehr breit. Das geht bis zu Fragen von Schutz von Quellen oder eben auch zu Trinkwasserfragen, wenn es eher um trockene Gebiete geht etc.
Und wie sieht der Widerstand konkret aus? Wie organisieren sich die Menschen und was bedeutet das für sie? Gibt es eine große Kriminalisierung?
Ja, es gibt einerseits eine große Kriminalisierung. Es gab die Fälle, dass halt die Nachrichtengeheimdiensttechniken angesetzt wurden gegen den Widerstand von Belo Monte in Brasilien damals, 2014, 2015. Die wurden ausspioniert. Es wird oftmals Militärkräfte eingesetzt zum Schutz der Wasserkraftanlagen, die im Bau befindlich sind. Und die Gruppen vor Ort haben sich in den letzten Jahrzehnten vermehrt und vermehrt zusammengeschlossen, auch weil es eben dort eine gute Arbeit gibt von NGOs vor Ort, die dort Mobilisierungs- und Informationsarbeit machen, um den Menschen überhaupt bekannt zu machen, was sie an Rechten haben. Ne? Sie haben das Recht auf ihr Land. Es sind vor allem die traditionellen Völkergemeinschaften, Recht auf Land haben, auch wenn sie noch nicht keine verbrieften Landrechte haben. So hat sich in den letzten Jahren vor allem als sehr erfolgreich erwiesen, dass die traditionellen Völker und Gemeinschaften in Brasilien jetzt vermehrt anfangen, sich selbst Konsultationsprotokolle zu erstellen. Das heißt, die erarbeiten zusammen ein Protokoll, wie sie als Gemeinschaft, wenn irgendein Projekt von außen kommt und dort ein Wasserkraftwerk oder eine Fabrik hinbauen will, wie sie kontaktiert werden müssen. Und wenn das nicht eingehalten wird, dann gab es jetzt schon mindestens ein Gerichtsurteil, da wurde ein Großprojekt vorerst gestoppt, und zwar der Goldbergbau von Belo San in der Nähe des Stadions Belo Monte. Das sind so neue Tendenzen. Also diese Konsultationsprotokolle sind vor allem für die traditionellen Völker und Gemeinschaften in Brasilien zumindest sehr wichtig. Es gibt es aber auch in anderen Ländern dann ferner mit.
Welche Rolle spielen denn die Frauen, also Flinterpersonen?
Sehr wichtig. Also vor allem, wenn man sich die Munduruku anschaut, das indigene Volk am Tapajós und Jamachin, auch in Amazonien, da waren es vor allem die Frauen, die in den letzten, ja, jetzt muss man schon sagen, Jahrzehnten den Kampf gegen Wasserkraftstaudämme, Wasserstraßen und andere Großprojekte, Sojaterminals etc. vorangetrieben haben. Das hat natürlich auch zur Folge, dass sie mehr in den Fokus der Aufmerksamkeit und damit auch eine höhere Gefährdung und Kriminalisierung dieser Frauen erleben. Das ist ein sehr besorgniserregender Prozess, aber gleichzeitig muss man auch sehen, dass es auch ein Empowerment-Prozess ist. Also diese Widerstände, die sich da vor Ort vor allem von den Munduruku-Frauen entwickelt hat in den letzten Jahren, es sind sehr interessante Prozesse. Die haben auch schon mehrere Preise bekommen, Goldman-Preis etc. Insofern, das sind neuere Entwicklungen, die wir mit sehr großem Interesse und Sympathie verfolgen.
Preise sind gut, Wasserrechte sind besser. Ja, aber sag mal, was haben diese Kämpfe um Wasser auch mit Europa zu tun? Gibt es da einen Zusammenhang und wenn ja, welche?
Ja, sehr viel. Also wenn jetzt zum Beispiel Wasserstraßen errichtet werden, dann wird über diese Wasserstraßen in Amazonien vermehrt Sojamehl, mineralische Rohstoffe transportiert, die wir hier, unsere Konzerne in Deutschland und unser Konsum hier vor Ort konsumieren. Also insofern tragen wir eine direkte Mitverantwortung. Noch konkreter ist es, wenn jetzt ein Staudamm baut wie Belo Monte, da hat Voith Hydro, an der die Siemens damals noch beteiligt war, die Turbinen hergestellt, ein Teil der Turbinen, anderes aus Österreich einen anderen Teil und Alstom den dritten Teil. Konzerne wie Allianz, Münchner Rück, Hannover Rück haben Versicherungen und Rückversicherungen für die Bauphase gegeben. Insofern die deutschen Konzerne mischen da überall auch heftig mit und wir tragen eine heftige Mitverantwortung für all das.
Ein großes Thema, und da komme ich zu der Überleitung. Ihr macht dazu auch eine Veranstaltung am Freitag. Die teilt sich in zwei Teile, wenn ich das richtig im Kopf habe. Einmal um 13 Uhr und einmal um 19 Uhr. Sagst du noch mal was dazu?
Ja, genau. Also es geht um Kämpfe um Wasser in Lateinamerika im Rahmen der Jungen Akademie, bei der Katholischen Akademie in Freiburg. In der Hinterer Straße, glaube ich, ist das. Geht um 13 Uhr los mit der Begrüßung. Dann haben wir im ersten Block kurze Inputs über Community-Beteiligung bei Wasserkonflikten in Chile. Und ich werde was zu Wasserkraftstaudämmen sagen und den sozialen Konflikten. Dann haben wir zwei Workshops. Da wird dann Ximena González und Jeffrey Lopez werden die Fälle in Kolumbien darstellen, am Atrato-Fluss, und welche zentralen Konflikte es in Zentralamerika, also in Costa Rica, gibt. Ich werde was zu Wasserkraft gegen jeden Widerstand im Belo Monte-Staudamm in Brasilien sagen. Und dann gibt es am Abend noch um 19 Uhr eine öffentliche Podiumsdiskussion Recht auf Wasser, Recht auf Energie, Konflikte vorprogrammiert. Und wir freuen uns über möglichst viele Menschen, die dorthin kommen und mit uns diskutieren wollen.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich für den Einblick und für das interessante Interview. Danke dir. Ja,
vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.